Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge vom Bitcoin Verstehen Podcast, bei dem wir euch Bitcoin einfach und verständlich näher bringen möchten. Mein Name ist Jonas und wie jeden Sonntagmorgen dabei, Manuel.
Morgen.
Morgen. Und möchtest du uns denn heute mal wieder sagen, worum es denn in dieser Folge gehen soll?
Ja, das mache ich natürlich wieder sehr gerne. Vielleicht nochmal kurz zum Einordnen. Wir haben uns ja die letzten Wochen angeschaut, ob Bitcoin ein Geld sein kann, also ob Bitcoin unter die klassische Gelddefinition fällt. Und in dieser Folge hier möchten wir eben Bitcoin einmal vergleichen mit Gold, aber auch mit den Fiat-Währungen. Fiat-Währungen sind eben die staatlichen Währungen auf der Welt, also der Dollar oder der Euro wären zum Beispiel Fiat-Währungen. Und um diesen Vergleich eben zu bewerkstelligen, haben wir uns unterschiedliche Kategorien rausgesucht und ja, sprechen innerhalb der Kategorie dann darüber, welche der drei Güter die jeweilige Kategorie besser oder schlechter erfüllt und kommen dann am Ende zu dem Ergebnis, ob vielleicht eine der drei Güter den anderen überlegen ist oder ob man das auch hier nicht so pauschal sagen kann. Deshalb, Jonas, fang doch einfach mal an.
Mache ich. Die Eigenschaften, Kategorien, je nachdem, wie wir sie bezeichnen wollen, haben wir vielleicht ja in den letzten Wochen schon mal eigentlich alle angesprochen so ein bisschen und jetzt schauen wir uns aber noch ein bisschen genauer an. Und ich würde sagen, die erste ist natürlich die Haltbarkeit eines Gutes, denn wir wissen ja alle, um überhaupt eine Geldform zu besitzen, die man verwenden kann und vor allem auch in die Richtung als Wertspeicher zu verwenden, das heißt, ich möchte einen Wert relativ lange darin speichern, muss natürlich ein Gut erstmal haltbar sein. Das heißt, zum Beispiel organische Produkte, haben wir ja schon gesagt, fallen ja komplett raus, weil, wie gesagt, der Fisch, den ich da zum Beispiel kaufe und behalte, der ist halt nach einer Woche nicht mehr essbar und es fällt also komplett aus dem Ruder, komplett raus. Und jetzt zum Beispiel bei Gold haben wir eben den Vorteil, Gold ist eben ein Edelmetall, es ist sehr stabil, es ist physisch vorhanden. Wir wissen ja selber, so ein Gold, wer mal schon Goldbarren in der Hand hat, ich weiß nicht, so viele werden es wahrscheinlich nicht sein, aber es ist schon was anderes als jetzt ein organisches Produkt. Es ist einfach nicht zerstörbar, man kann es nicht einfach kaputt schlagen und vor allem ist, glaube ich, der große Vorteil bei Gold ist eben, dass es auch nicht chemisch zerstörbar ist. Das heißt also, die Menge an Gold, die aktuell auf dieser Erde ist, ist auch die, die schon immer da war, weil wir es nicht zerstören können. Das heißt also, es ist beinahe komplett unendlich stabil.
Mhm, du meinst, das Gold, das schon gefördert wurde, ist
genau
das Gesamtgold, das eben im Verlaufe der Menschheitsgeschichte gefördert wurde.
Genau. Das, was jetzt dass du jetzt theoretisch in einer Goldkette hast, das ist, kannst du nicht kaputt machen. Entweder wird es halt immer umgewandelt in irgendwelche anderen Sachen, aber es geht halt eben nicht kaputt.
Ja.
Und bei Fiat-Währungen sprechen wir ja ab sofort eigentlich immer über die Münzen oder das Bargeld erstmal. Klar, theoretisch kannst du auch sagen, das Fiat-Geld ist das, was bei dir auf dem Bankkonto liegt, aber das sind dann ja nur Zahlen. Deshalb gehen wir hier immer, glaube ich, im Großteil eher auf die Münzen und das Bargeld ein, weil das so ein bisschen auch die Grundlage war. Und Münzen und Bargeld können wir natürlich komplett zerstören. Ich meine, wir können alle den klassischen Schein können wir zerreißen, wir können ihn verbrennen. Mhm. Ist ja auch alles kein Problem. Also heißt, da ist die Haltbarkeit nicht so hoch, aber man muss halt eben dazu sagen, dass dadurch, dass das Ganze ja staatlich ausgegeben ist, du kannst, hast du so eine Art Versicherung. Du kannst ja, wie wir alle wissen, wenn du zum Beispiel deinen Schein einreißt, kannst du ihn zur Bank bringen oder zur Bank, Bundesbank meistens. Mhm. Und du kriegst halt wieder den Schein wieder in einem normalen Punkt wieder zurück. Das heißt, ja, da ist die Haltbarkeit ja künstlich hergestellt dadurch und ist also auch vorhanden. Und wenn wir jetzt auf Bitcoin übergehen, und bei Bitcoin ist es, glaube ich, jetzt ganz wichtig zu sehen, dass das Ganze ja also digital ist im Gegensatz zu den anderen zwei Punkten, oder zu den anderen zwei Kategorien. Das heißt, wir können Bitcoin eigentlich nicht zerstören, weil Bitcoin existiert nur online, digital in einem Netzwerk. Das heißt, du wirst dein Bitcoin nie zerstören können. Das einzige Ding ist eben, dass du theoretisch deinen digitalen Schlüssel, mit dem du dann, deinen privaten Schlüssel natürlich, um darauf zuzugreifen, den kannst du natürlich verlieren oder auch dein Wallet zerstören. Mhm. Das heißt, das ist die einzige Möglichkeit, wie du indirekt deinen Bitcoin zerstören kannst, indem du einfach den Zugriff darauf verlierst. Aber den Bitcoin an sich, der ist trotzdem noch da, das interessiert er nicht. Und deshalb würde man sagen, an dem Punkt ist die Haltbarkeit bei Gold und am Bitcoin einfach am höchsten.
Wobei das von dir gerade bei Bitcoin angesprochene Verlustproblem hat man ja bei den anderen beiden auch. Also
klar,
Gold gibt's ja einige Schätze, die auf dem Meeresgrund liegen. Also auch in so einem Ausmaß, dass da wirklich Schiffe losgeschickt werden, um danach zu suchen. Und naja, ich meine, 5-Euro-Schein hat man auch schnell mal verloren.
Auf jeden Fall.
Das Problem mit dem Verlust hat man definitiv bei den anderen beiden auch. Du meintest, den Bitcoin kann man nicht zerstören. Man müsste halt das ganze Netzwerk offline nehmen, um das zu erreichen. Aber das ist halt nahezu ausgeschlossen.
Richtig. Ja, korrekt.
Okay. Und das heißt, hier kann man im Endeffekt festhalten, dass Gold und Bitcoin ja der Fiat-Währung einiges voraus haben, was die Haltbarkeit angeht, weil Fiat eben nur in Form von Versicherungen unzerstörbar ist. Aber der Schein an sich natürlich relativ einfach physisch zersetzt werden kann.
Genau. Und dann würde ich sagen, wir machen weiter mit der zweiten Eigenschaft, was wir auch schon bei den Tauschmitteln vor allem mal besprochen hatten. Das war eben die Teilbarkeit. Weil es eben wichtig ist, dass wenn du eine Geldform hast, dass man die teilen kann, indem du auch einfach kleinere Einheiten ausgeben kannst oder auch kleinere Güter kaufen kannst. Wenn du zum Beispiel fangen wir an beim Goldbarren zum Beispiel. Du hast einen Goldbarren, mit dem kannst du zwar einen bestimmten Wert, aber wenn du natürlich kleinere Sachen und kleinere Güter damit erwerben möchtest, dann musst du den natürlich aufteilen können, um damit auch eben diese Sachen bezahlen zu können. Und das ist bei Gold natürlich möglich, weil wir es einschmelzen können. Wir können es umwandeln in kleine Münzen. Daher kommt es ja auch, du hast dann kleine Münzen, du hast noch kleinere Münzen, die einen bestimmten Wert haben. Mhm. Das heißt also, wir müssen aber einen bestimmten Aufwand aufwenden, um diese Umwandlung durchzuführen. Das heißt, weil wenn wir Gold finden, entweder in diesem Staub, wie wir es halt kennen, aus dem Bach rausgefiltert oder eben aus der Erde gefördert, ist es halt immer entweder ein Klumpen. Ja, und den müssen wir halt aber auch erstmal umwandeln. Und so gesehen müssen wir dieses physische Produkt umwandeln in kleinere Form, damit wir es auch in kleinen Einheiten ausgeben können. Und bei Fiat-Währung kennen wir es ja auch alle. Wir haben den Euro. Wir können den Euro in Cent unterteilen, weil wir kleinere Centstücke dafür haben. Aber auch genauso andersrum können wir einfach größere Scheine haben, die dann immer 5 Euro sind, 10 Euro oder 100 Euro haben. Mhm. Deshalb, da ist die Teilbarkeit natürlich vorhanden, weil wir sie einfach erstellen können. Theoretisch könnten wir ja auch sagen, wir machen eine 0,1 Cent Münze, theoretisch. Aber da wir nicht 0,1 Cent rechnen, machen wir das ja nicht. Aber das ist dadurch, dass es wieder künstlich hergestellt ist, ist es ja vorgegeben von der Bank und deshalb ist da die Teilbarkeit auf jeden Fall vorhanden. Und bei Bitcoin ist es ja so, wir wissen alle inzwischen hoffentlich, dass wir einen Bitcoin in 100 Millionen Satoshis unterteilen können. Das heißt, es ist also eine wahnsinnige Teilbarkeit einer großen Einheit. Und deshalb sind möglicherweise auch ganz, 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 ganz kleine Zahlungen möglich, diese sogenannten Micropayments, die online zum Beispiel vorhanden sein könnten, um besondere Geschäftsformen durchzuführen, die bis jetzt nicht möglich waren. Und dadurch, dass eben Bitcoin digital ist, können wir es theoretisch noch einfacher unterteilen. Wir könnten diese 100 Millionen Satoshis ja nochmal unterteilen, weil es macht keinen Unterschied. Und dadurch ist die Teilbarkeit bei Bitcoin halt komplett gegeben, einfach durch die digitale Form.
Okay, also bei Gold hat man eben das Problem, dass es natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden ist, das zu teilen, vor allem auch in gleichbleibende Untereinheiten. Das heißt, sowohl was die Größe bzw. bei Gold das Gewicht angeht, als auch die Reinheit natürlich ist es mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und naja, bei den Fiat-Währungen ist es halt so, dass es meistens so ist wie bei dem Dollar und dem Euro, dass man halt 100 Untereinheiten hat, die dann zu der nächstgrößeren verschmelzen. Und bei Bitcoin haben wir ein ähnliches System mit dem Unterschied, dass hier die Möglichkeit besteht, dass man neue Untereinheiten schaffen könnte, wenn denn Bedarf wäre, ohne den Gesamtwert zu verfälschen, weil man eben an die Grenze von 21 Millionen nicht rangeht, beziehungsweise die unangetastet ist. Und das alles führt dazu, dass hier im Endeffekt auch wieder Bitcoin zusammen mit Gold die Nase vorn hat, wobei man hier sagen muss, von den beiden setzt sich wieder Bitcoin ab, weil bei Gold eben die Schwierigkeit besteht, die Reinheit und die Gleichheit der Größe und des Gewichts zu gewährleisten. Also insofern hier wieder ein Punkt für Bitcoin, oder wie würdest du das sagen?
Wenn man so sieht, ja, würde ich erstmal auch, allein diese digitale Form hat halt den großen Vorteil, dass man da relativ flexibel handeln kann. Und wobei ich glaube, man muss bei den ganzen Eigenschaften auch dazu erwähnen, dass man da auch nicht dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken haben kann.
Ja,
sondern
natürlich,
weil halt immer eine Eigenschaft kann natürlich positiv sein, kann aber auch wiederum eine negative Auswirkung auf eine andere Eigenschaft haben. Mhm. Und genau, in dem Punkt würde ich auch den Punkt an Bitcoin weitergeben.
Okay, gut. Dann kommen wir zur Transportierbarkeit. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ordne doch da nochmal die drei Güter ein.
Genau, Transportierbarkeit erklärt sich auch wieder selbst. Irgendwann müssen wir natürlich die Geldform auch transportieren können, mit einem Geldbeutel oder auch wie auch immer. Und bei Gold hast du eben den Punkt, dass es einfach wieder physisch ist. Es ist relativ schwer, da einen großen Betrag zu transportieren, weil du theoretisch dann einen Goldbarren oder viele Goldmünzen dir transportieren müsstest. Es ist natürlich auch wahnsinnig gefährlich dadurch, weil wenn du halt einen großen Betrag physisch mit mehreren Goldbarren durch die Welt tragen möchtest, wenn du auch globale Sachen versenden willst, ist es natürlich wahnsinnig gefährlich und schwierig. Und eben auch teuer, wenn man sich jetzt überlegt, ich möchte zum Beispiel einen gewissen Betrag in Gold auf die andere Seite der Welt nach Neuseeland schicken, würde bedeuten, ich muss es per Flugzeug schicken oder per Containerschiff, es ist sehr, sehr teuer, es ist schwierig zu versichern, das heißt also die Transportiergehalt ist vorhanden, weil ich es natürlich mitnehmen kann, aber es ist halt das große Problem, dass man es halt auch vor allem auch schwer lagern kann, was natürlich nachher irgendwann auch zu diesem Punkt geführt hat, wo man den Goldstandard, den man hatte, ja abgelegt hatte, weil man gesagt hat, Gold zu transportieren ist einfach schwierig, es ist gefährlich und wir brauchen was Leichteres. Und aus diesem Punkt sind natürlich auch noch diese Fiat-Währungen entstanden, indem man gesagt hat, okay, man legt das Gold in die Bank und dafür kriegst du so eine Art Schuldschein. Und für diesen Schuldschein kannst du nachher, mit denen handelst du und du kannst theoretisch jederzeit dein Geld oder deinen Schuldschein in Gold wieder umwandeln bei der Bank. Das war ja so gesehen die Grundlage. Aber wir wissen ja heutzutage, dass die Fiat-Währungen nicht mehr an Gold gedeckt sind oder nicht an Gold gekoppelt sind, sondern diese Scheine einfach komplett ausgegeben werden können, wie sie möchten. Und aber darauf kommen wir später noch zu sprechen, genau. Und bei einem Schein ist natürlich, oder beim Bargeld an sich, ist es natürlich relativ einfach, das zu transportieren. Wir wissen alle, wir können theoretisch 500-Euro-Scheine, wenn wir sie noch haben, im Geldbeutel transportieren und damit eine große Menge mitnehmen. Relativ einfach, weil so ein Papierstück jetzt nicht wirklich viel wiegt. Und theoretisch könnte man diese Anzahl der Scheine, wir können natürlich auch 1 Million Euro auf diesen Schein schreiben und dadurch dann die Menge oder den Wert, den wir transportieren, relativ einfach erhöhen. Und deshalb ist auch der Transport relativ einfach. Wir können es theoretisch versenden oder halt eben per Überweisung versenden, was natürlich jetzt nicht mehr physisch ist, sondern durch die Bank dann sichergestellt wird. Aber die Transportierbarkeit ist bei Fiat-Währungen natürlich relativ gut vorhanden. Wenn wir jetzt dann rüberwechseln auf Bitcoin, haben wir wieder den großen Vorteil, dass es einfach digital nur existiert. Das heißt, wir können Bitcoin in unendlicher Höhe digital versenden. Das heißt, also es ist komplett egal, ob ich es dir jetzt sende innerhalb von Deutschland oder das nach Asien sende. Das ist komplett, spielt überhaupt keine Rolle. Und zum Transport benötige ich theoretisch entweder mein Wallet, ob in welcher Form das auch immer ist, ob das auf dem Desktop platziert ist oder ob ich ein Hardware-Wallet habe. Oder ich könnte natürlich auch den privaten Schlüssel, was ja eigentlich der Hauptpunkt ist, was ich benötige, theoretisch mir einfach merken. Oder auch den Recovery-Seed mit 24 Wörtern könnte ich auswendig lernen und damit über die Grenze spazieren. Das würde niemand merken. Das heißt also, bei Bitcoin ist die Transportierbarkeit aufgrund der digitalen Form komplett vorhanden und deshalb schlägt sie die anderen zwei Punkte, Gold und Fiat, in wahnsinniger Form.
Okay. Wobei man bei Fiat natürlich sagen muss, dass es ja auch verhältnismäßig einfach möglich ist, das Geld zu transportieren, weil man ja entweder, wie du gesagt hast, in der Theorie unendlich große Zahlen auf die Scheine drucken kann, also das Problem des Gewichts, das jetzt Gold zum Beispiel hat, haben wir hier nicht. Und durch die Möglichkeit einer Banküberweisung, klar, du hast eingangs gesagt, das sind nur Zahlen auf dem Konto, aber dadurch ist ja auch relativ leicht möglich, Geld zu verschieben von einem Ende der Welt zum anderen. Bitcoin hat halt den Vorteil, dass man wirklich nichts braucht. Also ich muss keine EC-Karte mit mir rumschleppen, keinen Personalausweis, um mich zu legitimieren. Ich brauche wirklich nur meinen Private Key, den ich in der Theorie im Kopf halten kann. Und dann war's das. Aber also Fiat und Bitcoin sind hier auf jeden Fall die Gewinner. Gold ist da ganz klar ganz klar raus, weil es halt einiges wiegt.
Genau.
Okay, was ist die nächste Kategorie?
Die nächste Kategorie wäre die Verifizierbarkeit. Du hattest ja gerade eben auch schon angesprochen gehabt, dass man einfach auch, man muss ja sicherstellen, dass der Gegenstand oder das Gut, was ich besitze, auch wirklich das richtige Gut ist und es nicht gefälscht werden konnte zum Beispiel. Und das ist natürlich bei Gold wahnsinnig schwierig, weil ich kann mir zum Beispiel online jetzt einen Goldbarren kaufen bei einem Anbieter und ich müsste aber irgendwie ja feststellen können, ist dieser Goldbarren auch wirklich echt? Ist also der Goldgehalt korrekt? Ist der nicht gestreckt worden oder ist da irgendwas beigemischt, um da das Gewicht zu erhöhen? haben wir ja alles schon erlebt. Es gibt ja auch viele Berichte darüber, dass das passiert, weil es einfach auch lukrativ ist. Ja,
klar.
Und bei Gold ist es halt wahnsinnig schwierig, das als Privatperson rauszukriegen, ob da der Goldgehalt stimmt. Da brauchst du halt beim Goldhändler, die haben bestimmt, ich glaube, da haben die bestimmte Geräte, um das zu verifizieren. Mhm. Und es ist halt für dich als alleinige Person, wenn du zum Beispiel auch, wenn wir jetzt wirklich noch sagen würden, wir machen Transaktionen mit Goldmünzen, ist es wahnsinnig schwierig, dass du feststellen kannst, ob ich dir nicht eine gefälschte Goldmünze Münze rübergegeben habe.
Ja, klar, auf jeden
Fall. Und das ist halt bei Gold wahnsinnig schwierig, ohne halt das wirkliche Fachwissen zu haben.
Und wobei das Fälschen an sich wahrscheinlich auch relativ schwer sein wird. Also klar, mit notwendiger krimineller Energie geht alles. Aber die Leute, die jetzt normal Gold kaufen und tauschen möchten, die gehen ja irgendwo hin, tauschen ihr Fiat gegen Gold und gehen dann ja zu Recht davon aus, dass das Gold in entsprechender Reinheit ist, wie sie es eben erwarten. Aber generell ist das natürlich schon ein Problem, dass man nicht kontrollieren kann, ob das Gold wirklich so rein ist, wie ich es eben erwarte als Käufer.
Genau. Deshalb sagt man ja auch immer, wenn man Gold kaufen sollte, sollte man wirklich zu einem sehr fair, es gibt ja, glaube ich, auch so ein vom gesetzlich halt vorgegebene Form, die überprüft sind, die sind reguliert, dass man wirklich weiß, okay, das ist auch jetzt so geprägt und zu schauen, ob das dann auch wirklich korrekt ist. Aber grundsätzlich ist es nicht so einfach, das zu verifizieren. Mhm. Und das Gleiche gilt ja eigentlich auch dann für Münzen oder beim Bargeld kennen wir das ja auch. Da gibt halt eben die Bank oder die Zentralbank, die die Münzen prägt und auch die das Bargeld druckt. Kennen wir ja alle, diese klassischen Hologramme oder irgendwelche Silberstreifen oder das spezielle Papier, um eben festzustellen, also zum einen, dass man eben die Fälschung schwerer macht für die Kriminellen theoretisch und dass man einfach du als Person auch feststellen kannst, okay, ist das wirklich safe, ist es ein richtiger Geldschein. Und auch zum Beispiel, wir kennen es ja auch im Supermarkt manchmal, wenn man einen größeren Schein zahlt, diesen Farbstift oder diese Lampen, die man drunter halten kann, damit man sieht, ob es passt, ob sie wirklich korrekt sind. Und deshalb ist dadurch die Verifizierbarkeit viel, viel einfacher. Aber trotzdem ist es nicht so einfach, weil man ja immer wissen muss, welche Sicherheitsstandards gelten gerade zum Beispiel. Was würdest du jetzt alle Sicherheitspunkte auf so einem 50-Euro-Schein hinkriegen, zusammenkriegen, die man da beachten müsste? Also ich hätte, glaube ich, immer Probleme.
Ja, also als Privatperson natürlich nicht. Wenn ich jetzt ein Händler bin, oder wenn ich jetzt zum Beispiel einen Supermarkt betreibe, wie Aldi oder Rewe, Edeka, die haben ja alle ihre entsprechenden Lämpchen und Gerätschaften an der Kasse. Ich gehe schon davon aus, dass sich die dann darum kümmern, dass das Gerät das jeweils aktuelle Gerät ist. Aber schon allein aufgrund der Tatsache, dass ständig neue Sicherheitselemente auf die Geldscheine aufgedruckt werden, ist es natürlich ja mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und als Privatperson, wenn ich von mir ausgehe, schaue ich mir das dann an, wenn es in den Nachrichten ist, dass es jetzt ein neues Hologramm gibt oder so. Wenn man das im Licht im 30-Grad-Winkel richtig neigt, dann sieht man vielleicht einen anderen Kopf, als es zuerst den Anschein hat. Aber sonst achte ich da natürlich nicht drauf. Also man merkt natürlich, einfach weil man die Scheine ständig in der Hand hat, ob er vielleicht ein bisschen dicker oder dünner ist oder sich die Tinte anders anfühlt oder vielleicht auch anders riecht oder so. Aber jetzt wirklich auf die von dir angesprochenen Hologramme oder Silberstreifen einzugehen oder darauf zu achten, das mache ich als Privatperson natürlich nicht.
Ja, das glaube ich machen die wenigsten von uns. Und wenn man jetzt bei Bitcoin schaut, hast du eben wieder, ich sage es glaube ich zum 8. Mal heute schon, die digitale Form und dadurch, dass ja...
Das kam jetzt ein bisschen gelangweilt.
Nein, ja, aber es spielt halt ist halt der große Vorteil. Und bei Bitcoin ist eben der Punkt, dass wir wissen es ja alle Transaktionen werden in Blöcken gespeichert, das heißt, und die Blöcke werden der Blockchain zusammengefasst. Das heißt, wir können bis von heute wirklich zurückgucken, 12 Jahre, welche Transaktion mit welchem Bitcoin durchgeführt wurde. Das heißt, wir können theoretisch verifizieren, dass dieser Bitcoin auch wirklich echt ist, weil er zum Beispiel nur einmal ausgegeben werden kann. Und das kann jeder selbst verifizieren. Ganz relativ einfach, indem er zum Beispiel über die Wallet halt das eben, weil die Wallet das ja auch überprüft, mit der Full Node so gesehen, überprüft ja nachher, ist dieser Bitcoin, den ich gerade erhalten habe, ist er doppelt ausgegeben worden oder ist er einfach legitimiert? Ist er richtig? Und darüber wird automatisch schon festgestellt, ist dieser Bitcoin echt. Und da wir ja schon gesagt haben, es gibt nicht mehr als 21 Millionen, kannst du denn sicher gehen, dass dieser Bitcoin auch wirklich echt ist? Und es kann wirklich jeder selber durchführen. Klar, die Einfachheit ist vielleicht aktuell, kommt drauf an, kann man drüber streiten, weil man theoretisch einen Fullnode auch alleine betreiben könnte oder müsste. Ansonsten muss man sich natürlich auf die Wallets verlassen, was wir, glaube ich, auch schon mal besprochen hatten in einer der Folgen.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall bei einem Bitcoin sehr, sehr einfach zu verifizieren, dass das ein Bitcoin ist, der wirklich echt ist und der nicht gefälscht wurde.
Ja, das setzt natürlich ein gewisses technisches Verständnis voraus, dass man so eine Full Node betreibt. Andererseits ist es trotzdem, würde ich sagen, am einfachsten als Privatperson festzustellen, ob die Transaktion jetzt korrekt ist oder nicht. Weil im Endeffekt muss ich meine Transaktion nur über eine eigene Full Node laufen lassen und weiß dann, was Sache ist. Bei Fiat-Währung oder auch beim Gold habe ich die Möglichkeit nicht, weil gut, bei Fiat wird's noch gehen. Ich könnte mir auch für die Scheine ein entsprechendes Lesegerät kaufen, wie es eben im Supermarkt an der Kasse ist. Aber bei Gold sind die Gerätschaften, die man dafür braucht, mit Sicherheit sehr teuer. Also hier würde ich sagen, dass Bitcoin auch, wenn es für Bitcoin-Verhältnisse relativ umständlich aktuell noch ist, eben diese Full Node zu betreiben, dennoch die Nase vorn hat. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es bei den anderen eben noch schwerer ist.
Genau, so würde ich es auch sagen. Genau, und dann ist die nächste Eigenschaft, um da durchzugehen, ist die Fungibilität, also die, man kann es auch Vergleichbarkeit nennen. Das heißt also, ist jede Einheit deines Gutes gleich viel wert oder gibt es da Unterschiede theoretisch? Mm-hmm.
Ja.
Genau, und bei Gold hast du halt eben, ist natürlich schwierig, wenn du diesen natürlichen Klumpen hast, in Anführungszeichen, den du aus der Erde förderst, ist natürlich schwer vergleichbar, aber dadurch, dass wir die ja in Goldbarren oder in Goldmünzen umwandeln können, können wir sie nachher auch vergleichen. Das heißt, sie haben die gleiche Form. Und genau ein Punkt bei Fungibilität ist eben auch die Frage, ob jede Einheit gleich gut ist oder irgendwie da was falsch dran ist. Zum Beispiel in dem Punkt, wenn das für eine kriminelle Aktivität verwendet wurde. Also das heißt, zum Beispiel wurde der Goldbarren oder die Goldmünze verwendet dafür, um Drogen zu kaufen zum Beispiel. Mhm. Was man aber beim Gold nicht rausbekommen kann, weil es steht nicht drauf. Wenn ich dir eine Goldmünze gebe, kannst du nicht wissen, was die Besitzer 2, 3, 4 Generationen vor mir damit gemacht haben.
Ja, natürlich.
Das heißt also bei Gold ist es komplett die Eigenschaften vorhanden. Das heißt, das ist gut da. Man durch die Goldbarren, durch diese Umformung ist diese Fungibilität und Vergleichbarkeit auf jeden Fall gegeben. Und beim Fiat-Währung natürlich auch komplett, weil jeder Schein, jede Münze ist einfach von der Bank ausgegeben. Das heißt, sie ist gleich viel wert. Und auch dort ist es eben so, es ist anonym, dadurch, dass wir nicht wissen, wo dieses Bargeld herkommt. Selbst wenn das für irgendwelche kriminellen Aktivitäten verwendet wurde, keine Ahnung, wissen wir nicht. Wahrscheinlich
steckt da nicht drin, ja.
Es steckt wirklich nicht drin, also ich weiß es nicht, wo es herkommt. Und das ist nämlich der große Punkt bei Bitcoin, ist, dass nämlich Bitcoin zwar, jeder Bitcoin ist ein Bitcoin, klar, aber durch die Transaktionshistorie kann es sein, dass man nachher zum Beispiel sehen kann, okay, dieser Bitcoin wurde vor 2, 3 Jahren auf einer Plattform geklaut, zum Beispiel durch einen Hack. Das heißt also, er wurde durch kriminelle Attacke geklaut und das könnte man theoretisch nachverfolgen. Und wenn jetzt zum Beispiel dann dieser Bitcoin Nummer 5, der auf einer schwarzen Liste dann so steht, weil das ja jeder sehen kann und plötzlich sagt halt ein Online-Shop, ja halt, übrigens, wir haben eine Liste hier, der Bitcoin Nummer 5, der wurde vor 3 Jahren auf der und der Plattform von der und der Hackergruppe geklaut, den akzeptieren wir jetzt nicht. Mhm. Und das ist das Problem an dieser digitalen Form und dieser Verfolgbarkeit jedes einzelnen Bitcoin. Dadurch, dass es theoretisch dann sein kann, dass er dann abgelehnt wird. Das ist die Gefahren im Ganzen. Klar, es gibt heutzutage auch schon Möglichkeiten, das dann zu mischen oder zu mixen, dass man sagt, der Bitcoin wird einfach so durchgemixt, so gesehen, in einem Mixer, dass er nicht mehr zuordnenbar ist, sondern er wird einfach wieder als neuer Bitcoin erstellt und man sieht nicht mehr, wo er herkam. Das geht schon. Aber in dem Punkt würde ich sagen, Bitcoin hat da ein bisschen den Nachteil.
Okay, du meinst also bezüglich der Vergleichbarkeit ist es so, dass man natürlich weiß, 1 Euro ist 1 Euro, 1 Gramm Gold ist 1 Gramm Gold und 1 Bitcoin ist auch 1 Bitcoin. Nur bei Bitcoin hat man ja das Problem, dass es eben komplett einsehbar ist, wo der Bitcoin ursprünglich herkam und über welche Stellen er eben gelaufen ist. Und hier besteht in der Theorie die Gefahr, dass eben ein Bitcoin wie auf eine schwarze Liste wandert und es dann Bitcoin zweiter Klasse ist und ein Händler dann sagen könnte, halt, damit will ich nichts zu tun haben, weil man den Bitcoin an sich eben ansieht, ob er schon mal ja irgendwie Bezug zu kriminellen Geschäften hatte. Und das geht eben bei den anderen beiden nicht. Und wenn man das als Kritikpunkt sehen möchte, dann hat hier Fiat eben die Nase vorn, weil das eben relativ einfach ist, anonym zu bezahlen. Und der Schein an sich, dem haftet dieser Makel halt dann nicht mehr an danach.
Genau, korrekt.
Okay, gut. Dann ja zum Thema Begrenztheit.
Genau, das ist.
Hoffe ich, dass es dich nicht so anödet wie vorher. Also,
ich lasse es raus, Mann. nee, weil Begrenztheit ist so ein bisschen jetzt, glaube ich, der große Punkt, der alle wirklich so krass unterscheidet, weil wir ja gesehen haben, irgendwie haben bei den vorherigen Eigenschaften haben ja alle so ein bisschen ihre Vorteile, sie sind alle ähnlich, sind alle also gut verwendbar, es unterscheiden sich zwar ein bisschen, aber bei der Begrenztheit kommt jetzt der große Punkt, wo sie wirklich auseinandergehen. Mhm. Denn wir haben jetzt ja schon längst gesehen, vor allem beim Wertspeicher ist es wichtig, dass eben ein Gut begrenzt ist, eben um damit man diese Menge nicht ausweiten kann. Ansonsten würde nämlich zum Beispiel jede einzelne Untereinheit des Gutes ja seinen eigenen Wert wieder verlieren. Und das ist so ein großer Punkt. Und zudem kommt natürlich auch dazu, dass man halt eben das Gut nicht zu einfach herstellen kann, um eben diese Menge so schnell zu erhöhen. Mhm. Aber das haben wir alles ja auch schon in den vorigen Folgen besprochen. Also deshalb am besten nachher nochmal zurückspringen, wer es noch nicht gehört, auf die drei einzelnen Folgen. Das sind so ein bisschen die Grundlage für diese Folge jetzt hier. Mhm. Genau, bei Gold wissen wir, es ist natürlich begrenzt, denn es entsteht einfach nur über physikalische, chemische Zusammensetzung in der Erde. Das heißt, wir haben auf dieser Erde nur so viel Gold da, wie es auch gerade in der Erde gibt. Das heißt, wir können es nicht anders herstellen. Bis jetzt hat noch keiner geschafft, Gold künstlich über irgendwelche Prozesse herzustellen. Das heißt, wir vertrauen diese Begrenzung komplett auf die Naturgesetze und dadurch besitzt Gold diese einmalige Begrenztheit.
Ja.
Und der andere Punkt dazu ist eben noch, dass dieses Gold sehr, sehr aufwendig gefördert werden muss. Das heißt, wir müssen das erstmal suchen, wir müssen Vorkommen finden, dann müssen wir in der Erde graben danach. Und das ist also wahnsinnig schwer, das zu fördern. Und dadurch können wir auch den Markt, wenn jetzt der Goldpreis ansteigt, das heißt, es gibt eine große Nachfrage danach, würde es natürlich den Anreiz geben, für alle Minenbetreiber wiederum mehr Gold herzustellen. Mhm. Ist aber nicht so einfach möglich. Und dadurch kann der Markt nicht überschwemmt werden. Das heißt, der Preis bleibt relativ stabil.
Ja, ja.
Und genau. Und das ist also ein großer Vorteil bei Gold. Und der Nachteil aber bei Gold ist eben, wir wissen nicht ganz genau, wie viel Gold in der Erde vorhanden ist.
Klar.
Weil wir es nicht wissen können. Wir können theoretisch mit neuen Technologien neue Vorkommen erschließen, weil einfach wir plötzlich aus der Erde irgendwie andere Sachen rausziehen können. Wie wir es beim Öl ja auch kennen, weil wir da immer neue Technologien finden. Oder wir finden theoretisch irgendwann mal einen Planeten oder einen Asteroiden, den wir plötzlich belagern können oder besetzen können, in Anführungszeichen, wo wir plötzlich neue Gold, tonnenweise Gold finden und zack haben wir das Problem auf der Erde, dass wir dass der Wertspeicher Gold auch nichts mehr wert ist, weil plötzlich jeder Gold ganz, ganz einfach besitzen kann und billig besitzen kann.
Das Stock-to-Flow-Verhältnis könnte da halt erheblich aus dem Ruder laufen und die Gefahr ist zwar gering, weil naja, bis wir Asteroiden abernten können, wird es noch eine Weile gehen. Aber es kann natürlich sein, dass es irgendwie neue chemische Prozesse gibt, die das deutlich vereinfachten, Gold aus der Erde zu lösen oder neue Vorkommen zu erschließen. Und diese Gefahr gibt es eben bei Bitcoin nicht.
Genau, richtig. Und zu dem Stock-to-Flow packen wir auf jeden Fall noch irgendwie mal zwei, drei Artikel in die Beschreibung rein, wer da ein bisschen mehr noch davon lesen will. Weil es ein ganz, ganz interessantes Konstrukt auf jeden Fall. Und genau. Also das heißt, man kann so gesehen sagen, Gold ist da, hat eigentlich sehr, sehr gute Eigenschaften als Wertspeicher, eben bis zu dem Punkt, wo wir noch nicht wissen, wo es hingeht nachher. Mhm. Und deswegen ist auch Gold die letzten Jahrtausende so gut akzeptiert worden und wir sehen es eigentlich alle als so eine Art Versicherung an und hat auch dadurch den großen Wert. Bei Fiat-Währungen wissen wir ja auch schon seit längerer Zeit, dass eben die Menge einfach unbegrenzt ist, weil die Zentralbanken und die Banken ja theoretisch das Geld entweder einfach drucken können oder die Banken vor allem durch ein Eintippen Eintippen von Krediten einfach dein Geld erschaffen und du sowieso dieses Schuldgeldsystem ja hast, was wir ja ein paar Folgen vorher mit dem Alexander mal besprochen hatten. Das heißt,
ja, wir haben es kurz angerissen, das Schuldgeldsystem.
Genau, genau, so ein bisschen. Und das heißt, ganz einfach, also theoretisch kann dieses Geld aus dem Nichts erzeugt werden. Mhm. Weil es gibt theoretisch keine Begrenzung mehr. Und wenn es begrenzt ist, ist es nur künstlich begrenzt. Indem zum Beispiel die Zentralbank sagt, wir machen nur so und so und viel. Hat aber das Problem, dass theoretisch diese Gesamtmenge einfach erhöht werden kann, weil es immer wieder den Anreiz gibt, und das wird, war bis jetzt bei allen Geldformen unserer Geschichte so, dass wenn es die Möglichkeit gibt, dass man eine Gesamtmenge erhöhen kann, gibt es eben den großen Anreiz, dass man das auch macht, weil viele Menschen davon einfach profitieren können, weil sie einfach mit mehr, wer mehr Geld hat, weil wenn man Geld erstellen kann, der Erste, der es erhält, kann es auch ausgeben, kriegt also hat am meisten Kaufkraft davon. Und erst am Ende wird alle anderen, die am Ende erst kommen, kriegen erstmal mit, dass halt eben jede Geldeinheit selbst weniger Wert hat. Das, also die sogenannte Inflation geschieht. Und dadurch verliert halt eben jede Einheit an Kaufkraft. Und das macht eben Fiat-Währung zu einem verdammt schlechten Wertspeicher. Deshalb ist es einfach auch schwierig, weil du, wie wir es ja auch schon häufig angesprochen haben, verliert einfach dein Geld, theoretisch dein Bargeld an der Matratze, seinen Wert.
Wobei man da natürlich sehen muss, dass es für die Fiat-Währung weniger Grund gibt, begrenzt zu sein als jetzt für Gold oder Bitcoin. Einfach weil die der Gold ist natürlich irgendwo eher ein Wertspeicher als ein Zahlungsmittel. Und die Fiat-Währungen sind eher Zahlungsmittel als dauerhafter Wertspeicher. Und da haben wir jetzt auch schon darüber gesprochen, dass es gute Gründe auch dafür geben kann, die Inflation zumindest ja nur minimal über Null zu halten. Ob sie jetzt wirklich bei 2% oder noch höher sein muss, sei mal dahingestellt. Vielleicht wäre auch 0% eine akzeptable Lösung. Auf jeden Fall ist es ja so, dass da auch eine Idee dahinter steckt, die Begrenztheit eben nicht zu gewährleisten, um einfach, so ist ja die Grundidee dahinter, die Wirtschaft stetig anzukurbeln. Dass das natürlich schlecht ist für die Eigenschaft als Wertspeicher, ist klar. Aber dass die Begrenztheit zwingend darunter leidet, wenn die gar nicht 100% gewollt ist, ist ja genau so nachvollziehbar. Und bei Bitcoin ist es eben so, dass es begrenzt ist. Und hier stellt sich ja die Frage, müssen wir überhaupt eine Inflation haben, um die Wirtschaft am Laufen zu halten? Oder ist es nicht auch gut, wenn die Geldmenge einfach immer exakt gleich ist? Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, aber die Begrenztheit an sich, oder wenn man, ich weiß nicht, ob man abstrakt auf die Eigenschaft Begrenztheit abstellen kann, weil man ja immer berücksichtigen muss, wo das jeweilige Gut herkommt, mit welchem Zweck. Und bei Fiat haben wir ja zumindest in dem aktuellen Geldsystem den Anreiz, dass es immer ein bisschen mehr gibt, dass man immer ein bisschen mehr ausgibt und weniger zurückhält. Deshalb würde ich da natürlich sagen, Begrenztheit, klar, Bitcoin ist der Gewinner, aber natürlich auch ja dem System einfach geschuldet, dem aktuellen Finanzsystem, dass es bei den Fiat-Währungen eben systembedingt nicht so ist.
Genau, es ist nicht so richtig, aber die Frage ist halt auch, welche Auswirkungen hat es dann? Aber das würde ich, glaube ich, in dieser Folge jetzt viel zu weit führen.
Ja, natürlich. Ich wollte nur sagen, das Thema Begrenztheit an sich kann man, finde ich, nicht losgelöst sehen von den jeweiligen, von der Grundidee dahinter. Und bei Bitcoin fährt halt einen anderen Ansatz als das aktuelle Finanzsystem durch die starre Begrenztheit. Was besser und was schlechter ist, das geht hier jetzt definitiv zu weit. aber wenn man auf die Begrenztheit an sich abstellen möchte, was aber, wie gesagt, meiner Meinung nach so abstrakt nicht so zielführend ist, dann ist Bitcoin da der klare Gewinner, weil es halt vorgegeben ist. Es gibt halt niemals mehr als 21 Millionen.
Genau, das hast du Bitcoin auch schon gut erklärt eigentlich vom Punkt her, dass es halt einfach vorgegeben ist. Wir kennen den transparenten Plan, wie es verlaufen wird. Wir wissen also jederzeit, wie viel dazukommt. Mhm. Und es ist einfach begrenzt. Und wir können im Gegensatz zum Beispiel zum Gold, was wir angesprochen hatten, ja nie die Menge erhöhen, weil es einfach wieder das sogenannte Difficult Adjustment, hatten wir ja auch schon mal erklärt, kann nicht überschwemmt werden, weil immer alles geregelt wird. Das heißt, in der Hinsicht können wir, glaube ich, in dem Punkt jetzt sagen, Bitcoin ist der perfekte Wertspeicher.
Weil es einfach. Genau, Wertspeicher, ja. Wenn man Wertspeicher gleichsetzt mit der Begrenztheitsfunktion auch, ja, aber genau. Wie gesagt, da gibt es natürlich Gründe bei Fiat, dass es nicht komplett begrenzt ist.
Ja, genau.
Okay, gut, dann kommen wir noch ganz kurz zum letzten Punkt, weil wir schon ein bisschen über der Zeit sind.
Ja, jetzt schon dann alle Jogger, die jetzt noch mal laufen.
Die eine extra Runde laufen müssen oder zwei. Wie sieht's aus mit der Akzeptanz? Das haben wir ja in der letzten Folge angesprochen. Mhm. Ja, führ das doch nochmal kurz aus.
Genau, also Akzeptanz ist ja an sich jetzt keine Eigenschaft an sich von dem Geldgut, sondern einfach nur so ein bisschen mal zu gucken, was haben denn bei den drei vor allem. Und bei Fiat-Währung hat er natürlich da den größten Vorteil, weil es einfach als gesetzliches Zahlungsmittel verwendet wird. Das heißt, es ist vom Staat vorgegeben. Das heißt, du vor allem, weil du einfach deine Steuern bei uns aktuell in Deutschland noch mit dem Euro zahlen musst. Das heißt, Fiat-Währungen werden in der Hinsicht vorgegeben. Und ja, das ist der große Punkt, dass es einfach akzeptiert ist. Und wie du gehst in den Supermarkt, du zahlst mit Euro und fertig. Das ist schon der größte Punkt. Mhm. Und Gold hat halt einfach den Vorteil, dass es halt eine jahrtausendlange Geschichte hat. Wir wissen, Gold ist so die Versicherung dagegen, wenn irgendwie unsere Wirtschaft auseinanderbricht mal, weil das gab es schon während dem Weltkrieg, wurde schon Wert in Gold gespeichert. Und es ist einfach, Gold ist Gold und für uns hat Gold irgendwie eine besondere Anziehung. Selbst wenn du nicht weißt, warum das so wichtig ist, aber für dich ist eine Goldkette wertvoll. Eine Golduhr ist für dich wertvoll, obwohl du nichts damit zu tun hast, um zu fragen, ist es begrenzt? Ja, ist mir egal, aber es ist Gold.
Ja,
und
ja.
Bitcoin, gute Frage. Wissen wir noch nicht. Sind wir halt am Anfang.
Wir noch ganz am Anfang, ja. Das kann man so sagen.
Und da müssen wir schauen, Akzeptanz ist halt fast null aktuell. Mhm. Und wie wir letzte Woche schon gesagt haben, der erste Punkt ist halt einfach zu sagen, wir müssen gucken, oder was heißt wir müssen gucken, es wird darum gehen zu gucken, dass es erstmal halbwegs als Wertspeicher akzeptiert wird bei den Menschen. Und das ist der erste Schritt überhaupt. Und
okay.
Ja, so würde ich es mal sagen.
Das heißt, auch wenn hier die ganzen Unterpunkte, die wir jetzt angesprochen haben, natürlich nicht schwarz oder weiß sind, jeder der drei kann in unterschiedlichen Kategorien ein bisschen besser und ein bisschen schlechter sein. Die wenigsten Punkte waren so, dass man sagen kann, eindeutig ist jetzt Bitcoin besser als alle anderen oder eindeutig ist Gold besser als alle anderen. Mal abgesehen vielleicht von der Transportierbarkeit. stand jetzt einfach so, dass es an der Akzeptanz momentan scheitert. Aber wenn man den Punkt ein bisschen ausklammert, ist Bitcoin mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen, den anderen. Aber
ich würde sogar überlegen sagen.
Ja. Also. Aber solange halt das Problem mit der Akzeptanz nicht überwunden ist, ist es halt, ja, fraglich, wie lange es noch dauert. Auch wenn es wünschenswert wäre.
Klar. Wir wissen es nicht, aber die Voraussetzungen sind auf jeden Fall vorhanden. Das ist das können wir, glaube ich, aus dieser Folge mitnehmen. Okay. Dass Bitcoin auf jeden Fall als Geldform alle Eigenschaften erfüllt und die vorhanden sind, es muss sich halt eben nur durchsetzen. Und das ist halt das große Problem, glaube ich. Und das ist aber einfach nur Zeit.
Ja, ich denke auch. Das wird die Zeit dann zeigen, ja.
Genau.
Okay, ja. Dann mach noch ganz schnell die Formalitäten und dann können alle Jogger aufhören.
Erstmal vielen Dank fürs Zuhören wieder und ihr findet uns natürlich auf allen Podcast-Plattformen wie Apple und Spotify. Wir freuen uns über jede Bewertung, bei Apple insbesondere. Ihr findet uns bei YouTube, wir laden auch da immer alle Folgen nochmal als Audioaufnahme hoch. Und bei Twitter natürlich, ganz normal, den Twitter-Account findet bei uns natürlich in der Beschreibung unten. Da gerne folgen, wir werden immer noch ein bisschen dazu schreiben, wann die neue Folge rauskommt und gerne da auch Fragen, Kritiken, Anregungen uns schreiben. Wir hören uns immer alles gerne an und ja, gut. Und dann würde ich sagen, nächste Woche wieder, wie immer.
Jo, alles klar. Danke fürs Zuhören. Sorry, dass es länger ging. Und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.